Willkommen bei Everyday Counts. Jeder Tag zählt, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, dass wir heute mal rausgehen an die frische Luft, dass wir die Büroräume, die Arbeitswelten verlassen und stattdessen in die Berge gehen und unter freiem Himmel ein bisschen darüber nachdenken, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und dafür kann ich mir keinen besseren Gast vorstellen als Ute Weidelich. Ute Weidelich ist Geschäftsführerin der Develop GmbH, einer Unternehmensberatung, die einzelne Teams und ganze Organisationen in verschiedenen Entwicklungsprozessen begleitet. Aber das ist Utes Arbeitsalltag und ich habe es schon angedeutet, vom Alltag soll heute gar nicht so viel die Rede sein, denn Ute hat ein Wagnis unternommen. Sie hat eine Coaching-Wanderung gemacht. Und wenn Sie jetzt denken, hä, Coaching, Wandern, wie geht das denn? Naja, dann geht es Ihnen so wie mir und dann haben wir auch schon unser Thema für die nächste halbe Stunde gefunden. Utes Coaching-Wanderung über die Schwäbische Alb. Warum sie die unternommen hat, wie sie sie erlebt hat und was daraus geworden ist, seit sie dann doch irgendwann von der Alp runtergekommen und zurück ins Büro gekehrt ist. Neben Ute ist heute auch Frank Kübler im Podcast. Er ist der Coach, mit dem Ute in den Bergen unterwegs war und er wird seine Perspektive beitragen. Liebe Ute, lieber Frank, herzlich willkommen bei Everyday Counts.
Danke für die Einladung, Christoph.
Hi, zusammen.
Ehe wir uns auf die Wanderung begeben, möchte ich dir aber, liebe Ute, wie allen Gästen zwei Aufwärmfragen stellen. Aufwärmen, das passt ja beim Wandern sowieso ganz gut ins Bild. Wandern, das kann ja auch anstrengend sein. Und diese Aufwärmfragen im Podcast, mit denen wollen wir so ein bisschen herausfinden, wie tickt denn unser Gast? Wie ist sie so drauf? Liebe Ute, die erste dieser Aufwärmfragen ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Also nach einer Idee, einem Klischee, einem Stereotyp, einem fixen Gedanken, einer These über Arbeit, die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Menschen drinsteckt und von der du sagst, das ist doch Quatsch. Was hast du uns da mitgebracht?
Mir begegnet im Alltag meiner Arbeit sehr häufig der Mythos, wenn wir heute nicht multitaskingfähig sind, dann bekommen wir die Anforderungen der Arbeitswelt nicht gemanagt. Also die Idee, nur die Parallelität gleichzeitiger Tätigkeiten ermöglicht uns, effizient und effektiv zu arbeiten. Und dieser Mythos ist stark verbreitet. Mittlerweile wissen die Menschen zum Teil, dass das nicht funktioniert. Das spüren sie selbst. Aber er hält sich sehr stark. Und wenn ich so die Arbeitsorganisation der Menschen anschaue, dann organisieren sie zum Beispiel ihre Benachrichtigungen oder ihre Art, wie sie mit Mails umgehen oder Aufgaben umgehen, immer noch nach diesem Mythos. Viel parallel machen, dann kriege ich meine Arbeit geschafft. Und ich glaube, die Effizienz und insbesondere die Effektivität der Arbeit hat da extrem abgenommen und damit auch die Produktivität. Aber der Mythos ist aus meiner Erfahrung her noch sehr virulent.
Mythos Multitasking. Vielen Dank. Jetzt möchte ich direkt nachfragen, was rätst du den Menschen denn? Also angenommen, ich bin, und ich bin mal ganz offen, ich bin jemand, der immer wieder in diese Falle tappt. Was kann ich denn ganz praktisch unternehmen in meinem Alltag, um nicht ja auch aus Versehen in diese Multitasking-Falle zu tappen?
Also wir sollten uns unsere Gewohnheiten angucken, weil der Kontext, den wir gestalten, entscheidet darüber, ob wir gewohnheitsmäßig zum Beispiel mehrere Dinge gleichzeitig machen und uns ablenken lassen. Das heißt so die Fähigkeit, die eigenen Gedanken zu beobachten, aber auch die Reize von außen so zu kanalisieren, dass ich erst gar nicht mich bewusst nicht ablenken lassen will, sondern dass ich erst gar nicht diesen Reiz der Störung bekomme. Also Beispiel, ich habe eine Videokonferenz und meine Teilnehmer haben alle Benachrichtigungen aus allen Kanälen eingeschaltet und bekommen akustische oder visuelle Signale, es ist eine neue Mail da. Unser Gehirn ist in dem Moment mit der Frage beschäftigt, was steckt wohl drin, was wird von mir erwartet, was soll ich tun? Und selbst wenn ich nicht in die Mail reingehe, ist in dem Moment meine Aufmerksamkeit geschiftet von dem, was eigentlich Thema ist, hin zu dem, was könnte da drin sein. Und deswegen wäre so diese Kontextgestaltung, möglichst wenig Störungen aus der Systemseite, von den Kanälen her, zu organisieren, ein Thema. Und das andere wäre, dass ich mich in den eigenen Gedanken beobachte und sage, was will ich eigentlich jetzt erreichen, die nächste halbe Stunde? Und immer wieder sich selbst, wie soll ich sagen, auf die Spur kommen, gehen meine Gedanken entsprechend meines Vorhabens oder wandern meine Gedanken in ganz andere Themen ab, zum Beispiel in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Also ich glaube, das wäre so ein inneres Mindset der Selbstbeobachtung und gleichzeitig aber auch eine Kontextgestaltung, die Ablenkung minimiert.
Vielen Dank. Fokus im Inneren und Fokus im Äußeren. Ein ganz, ganz wesentlicher Tipp, den ich, glaube ich, ganz dringend stärker beherzigen sollte.
Ja, die Frage ist an der Stelle, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe bei Teams alles abgestellt. Ich bekomme aber dann auch keine Anrufe, kann ich nicht mehr abhören, weil das ist, glaube ich, gar nicht gewollt, systemtechnisch. Deshalb höre ich immer nur, wenn jemand wieder auflegt, muss den dann zurückrufen, weil entweder kannst du das Ding voll anschalten oder voll abschalten. Und ich habe es voll abgeschalten.
Radikal, aber effektiv. Dankeschön, Frank. Liebe Ute, die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, also nach möglicherweise einer Technik, einem Hack, einem Gedanken, einem Prozess, irgendetwas, das wir mit relativ geringem Aufwand in unserem Alltag umsetzen können und von dem du sagst, hey, probiert das mal aus, das bringt euch weiter.
Also ich habe den Hack quasi jetzt angekoppelt an diesen Mythos und zum Inneren hilft mir so eine Affirmation, die ich auch morgens und während des Tages nutze, um meine Gedanken etwas zu steuern, nämlich die Aussage, die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ist ein Geheimnis und die Gegenwart ist ein Geschenk. Und das ist so eine innere Botschaft, die mir hilft zu sagen, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Bin ich in der Vergangenheit? Dann mache ich, ich bin kein Historiker, also könnte ich damit aufhören. Bin ich wirklich in der Gegenwart? Wenn nein, dann kann ich meine Gedanken dahin lenken und dann das auch Geschenk wahrnehmen. Also es ist eine Form, wie ich meine Achtsamkeit versuche, auf den Moment und auf die Gegenwart zu lenken. Das wäre so eine innere Steuerung. Und den Hack nach außen haben wir eben ja schon drüber gesprochen, ne? Diese Benachrichtigung. Ich finde, das ist schon extrem viel. Und ansonsten würde ich diese Nutzung von sozialen Medien und so weiter extrem bündeln und terminlich einfach einplanen. Also ne, zweimal am Tag mir die Freiheit nehmen und dann auch da surfen, aber das zeitlich einfach begrenzen. Ja.
Vielen Dank. Das ist ein ganz wertvoller Quick Win. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf deinen Quick Win und aber natürlich auch auf den Mythos, dann merke ich da schon so dieses Thema Fokus, dieses Thema Achtsamkeit, dieses Thema achtsamer Umgang mit der eigenen Zeit, mit den eigenen Ressourcen, das spielt da eine Rolle. Das ist so ein gemeinsames Thema. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das wir bei der Wanderung wiederfinden werden, über die ich gerne mit euch beiden sprechen möchte. Die erste Frage muss aber unbedingt lauten, liebe Ute, bist du denn wanderaffin? Bist du jemand, der aus dem Wandern kommt? Was bist du denn schon gewandert in deinem Leben?
Also ich bin wanderaffin, ja. Meine Haltung zum Wandern hat, wie soll ich sagen, gewisse Auf und Abs erlebt. Ich gehöre zu der Generation, wo die Urlaube meiner Eltern in Österreich stattgefunden haben und ich gezwungen wurde, täglich zu wandern. Du kannst dir vorstellen, wenn man so 12, 13 ist, ist die Begeisterung dafür deutlich überschaubar. Aber es gab keine Wahl. Ne? Ich habe alle beneidet, die nach Spanien oder Italien ans Meer gegangen sind. Ich konnte allerdings erzählen, dass ich 2.000 und 3.000 da erwandert habe. Also das war, ne, hat zwar keinen interessiert, aber so für das Innere. Ich habe auch was getan und habe was zu erzählen. War das auch ganz okay. Dann habe ich, als ich selbst entschieden habe, wie verbringe ich meine Freizeit, habe ich es mit dem Wandern etwas reduziert. Und Anfang 20, ich wohne ja in der Pfalz und wir haben ja, ne, also direkt hinter meiner Wohnung beginnt der Wald, habe ich wieder angefangen, im Pfälzer Wald zu wandern. Alpinisten nennen das natürlich nicht Wandern, sondern spazieren gehen. Aber ich glaube, ich habe eine einigermaßen flotte Geschwindigkeit drauf und bin auch wieder in den Sommerferien stärker in die Alpen gegangen, um zu wandern, weil das für mich eine Form ist, was die maximale Erholung bedeutet, weil es so eine völlig andere Art des Denkens, des Sehens auch ist, ne? Weil die Entfernungen völlig anders sind. Das ist eine ganz andere Anregung für Augen und Gehirn. Und dieses nicht mit den Gedanken am Arbeiten sein oder Anforderungen von außen zu bekommen, plus körperliche Bewegung, das ist für mich Entspannung pur. Also heute mache ich es gerne, nicht so oft, wie ich will, aber wie gesagt, der Pfälzer Wald, flottes Spazieren gehen geht auch bei uns.
Vielen Dank. Ja, das Wandern, das ist ja so ein Thema, das insgesamt immer wieder so wellenförmig, hat man den Eindruck, große Popularität erfährt. Also ich erinnere mich an das Buch von Harpe Kerkeling zum Jakobsweg, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, was einen regelrechten Wanderboom ausgelöst hat. Also das Wandern, das ist schon so eine Form der Bewegung, die verbindet ja das Reflektierende mit einer durchaus beachtlichen körperlichen Anstrengung und gleichzeitig viel, viel Zeit, die man im Freien verbringt, die man in häufig sehr, sehr beeindruckender Natur verbringen kann. Das ist schon etwas, das viele Menschen anspricht, wo viele Menschen etwas mit verbinden, wo viele Menschen ein Stück weit auch nachvollziehen können, was den Reiz davon ausmacht, was das so besonders macht. Liebe Ute, jetzt habt ihr, und Frank auch natürlich, ihr habt euch etwas ganz Besonderes vorgenommen. Frank Kübler, auch ein begeisterter Wanderer insgesamt, ein begeisterter Sportler. Und ihr habt euch zusammengefunden und habt euch gesagt, wir verbinden mal Coaching und Wandern. Liebe Ute, von dir wüsste ich zunächst mal, was waren so da deine ersten Ideen, was waren deine Beweggründe, dich auf dieses Experiment einzulassen?
Also ich habe in den letzten Jahren immer wieder, wenn es kritische Phasen für mich gab in meinen vielen Rollen, externes Coaching in Anspruch genommen, um mich zu reflektieren. Also das Format Coaching für mich selbst ist keine, wie soll ich sagen, neue Methode, um in die Reflexion zu gehen. Ich habe mich für das Wandercoaching entschieden, weil ich in einer spezifischen Phase im Moment bin. Also ich habe ja dadurch, dass ich die Geschäftsführerrolle habe und ja auch gleichzeitig Inhaberin bin, selbst Coachings mache, Teamentwicklungen, Prozessbegleitungen, Führungskräfteentwicklungen, habe ich sehr viele Rollen in der Organisation. Und mir macht die Freude, weil wir in unterschiedlichsten Branchen sind und immer wieder neue Ausgangssituationen antreffen, immer noch sehr viel Freude. Mhm. Und die Herausforderung ist, also salopp gesagt, ich sage seit 10 Jahren, in 10 Jahren werde ich reduzieren und etwas anders meine Rollen leben. Aber das allein das Sagen hat ja nichts verändert, sondern ich war in meinem üblichen Alltagstrott drin, beziehungsweise habe meine Rollen immer wieder neu definieren müssen. Jetzt auch mit Corona könnt ihr euch ja vorstellen, das hat euch ja auch getroffen. Aber es war klar, meine gewohnheitsmäßige Art, mit meinen Rollen und mit meinem Job und mit der Organisation umzugehen, wird sich nicht verändern, wenn ich nur drüber rede und sage, ich werde es verändern. sondern es war klar, ich brauche einen Moment, in dem ich in einer Konsequenz und mit einem Fokus und Nachhaltigkeit an dem Thema dranbleibe, dass es dann auch in der Realität zu verändertem Verhalten, zu Planungen, was die Nachfolge angeht, wie sich die Rollen verändern, wie die Übergangsprozesse gestaltet werden können, was es auch für mein privates Leben bedeutet. Das alles kam zusammen und dann habe ich gesagt, ich glaube, 2 Stunden Coaching reichen dazu nicht aus.
Vielen Dank. Also wirklich eine Situation, in der du Entscheidungen von großer Tragweite vorbereitest und für diese Entscheidungen oder sagen wir für die Reflexion über diese Entscheidungen quasi eine, ja, wie sagt man, ein Forum, eine Plattform gesucht hast, auf der sich das gut reflektieren und vorbereiten lässt. Ja, wir haben jetzt erfahren, wie du zum Wandern gekommen bist, welche Erfahrungen du gemacht hast, was du mit Coaching verbindest und welche konkreten Fragen dich an dieses Coaching herangeführt haben. Lieber Frank, jetzt würde mich mal deine Perspektive interessieren. Coaching-Wanderung. A, wie bist du auf die Idee gekommen? Was hast du damit verbunden? Und B, wie hast du das Ganze denn dann konzipiert? Wie sieht so eine Coaching-Wanderung denn aus?
Ja, also ich coache ja auch seit 25 Jahren und natürlich ist viel im Business-Kontext in Räumen. Für mich als Persönlichkeit ist es aber so, dass ein Tag an der frischen Luft unter freiem Himmel ein Geschenk ist. Und wenn man jetzt das Geschenk hat, sowas zu verbinden, wenn es auch noch sinnvoll ist, ist es natürlich ein besonderer Gewinn. Und ich habe schon viel Erfahrung gemacht, mit Einzelpersonen oder mit Gruppen im Freien zu arbeiten und auch in Bewegung, sei es jetzt eben beim Wandern. Da waren wir auch schon auf Mallorca, wir waren in Österreich in den Bergen. Wir haben eben viel auch schon mit Pferden und so weiter gearbeitet. Aber diese Retrospektive, die jetzt hier ja auch das Ziel ist, in einer solchen kompakten Form zu erwandern, wo man dann auch die Natur, die da ist, und die Umgebung mit in das Coaching einbeziehen kann, auch um gewisse Prozesse loslassen, Stärken zu sammeln, sich fokussieren, also praktisch so orchestrieren kann. Das ist schon eine besondere Möglichkeit, wo natürlich man als Coach auch immer diese verschiedenen Themen im Blick haben darf. Also in welcher Umgebung sind wir gerade, in welcher Geschwindigkeit gehen wir und was ist das Thema und wie kann man das dann miteinander in verbinden? Das ist auch extrem herausfordernd, aber gleichzeitig fließt es dann eben auch und es passieren dann immer wieder tolle Prozesse, die man zwar plant, also weil man schon die Strecke und die Themen, die an der Strecke stattfinden, vorher durchläuft, damit man auch sieht, dass es man kann ja nicht alles voraussehen, aber man muss es schon planen, damit dann auch der Rahmen passt, damit man in so einem Rahmen dann auch zum Ziel kommt. Und das fasziniert mich als solches und ich finde, bei der Bewegung kommt man da einfach zu anderen Ergebnissen. Da kann ich ja ein bisschen spoilern. Ute hat auch gesagt, auch sie kam eben nicht aus der Situation raus. Sie wusste, sie ist jetzt noch so lange hier unterwegs. Und dann muss man sich mit dem Gedanken eben auch noch mal länger beschäftigen. Also das sind so Aspekte, warum ich das als geeignet empfinde, so vorzugehen. Ja.
Vielleicht kannst du uns noch kurz was sagen zur Struktur der Wanderung. Also welche Strecke habt ihr euch vorgenommen? Wie lange wart ihr unterwegs? Und vielleicht auch, war die Strecke aufgeteilt in bestimmte Abschnitte? Also geografisch natürlich, aber möglicherweise auch, was euer Gespräch betrifft.
Ja, Also wir sind den ersten Tag knapp 20 Kilometer gegangen und am zweiten 14, 13, 14. Und die Strecke ist auf beide Tage mit, also ne, am Anfang ein Fluss, der das Wasser, also was im Fluss ist. Wir haben ja klassisch drei Punkte. Das ist das Thema, was möchte ich loswerden, also von was möchte ich mich trennen, eine klassische Retrospektive, also von was möchte ich mich befreien. Das zweite Thema ist was macht mich wirklich aus, also meine Stärken, was bin ich? Und das dritte ist ja dann, welche Fußstapfen möchte ich noch hinterlassen, also was möchte ich mir auf den Plan nehmen? Und da sind schon Elemente drin, also einmal dieses Fließende, was dann auch dort jetzt sind wir dann an der Donau, wo man dann eben auch die Themen loslässt, im wahrsten Sinne des Wortes, kann gleich Rute nochmal drüber sprechen. Also wirklich wichtig dann die Phase des Stärkensammelns, wo man dann auch einen leichten Weg hat, wo man sich nicht auf den Weg konzentrieren muss, damit man ganz bei sich sein kann. Und am dritten Tag ist natürlich bei dem Thema Zukunft und was will ich noch erreichen, auch eine Steigung mit drin, mit einem Ausblick, wo man, wenn man Glück hat, auf die komplette Alpenkette gucken kann. Also, sodass eben sich diese Elemente auch in den Kontext mit und in die Agenda mit einfließen lassen. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das verbinden kann. Das kann man natürlich variieren, aber jetzt in dieser Konstellation sind diese Punkte auch mit vorgesehen. Ja.
Spannend, diese Verbindung dieses Gesprächs, in dem ja quasi auch so ein Stück weit eine Lebensreise reflektiert und dann möglicherweise auch so ein bisschen geplant wird. Diese Verbindung dieses Gesprächs mit, naja, einer buchstäblichen Reise, mit einer buchstäblichen Bewegung durch das Land, in dem Fall durch die Berge. Ute, wie hast du diese Wanderung erlebt? Wir haben es gerade gehört, 34 Kilometer in 2 Tagen. Erstmal mein Respekt. Das ist nicht ohne. Das ist schon alleine eine Leistung, auf die man stolz sein darf. Aber darüber hinaus habt ihr euch ja auch Themen vorgenommen, die anspruchsvoll sind, die man nicht mal so nebenher bespricht. Wie hast du diese Verbindung erlebt und wo war das für dich vielleicht dann tatsächlich was Besonderes, wo du gesagt hast, hey, das ist jetzt tatsächlich anders, weil wir im Freien sind, weil wir unterwegs sind und eben nicht, du hast es vorhin angesprochen, nur 2 Stunden.
Also es fängt damit an, dass ich keine 5 Minuten, nachdem wir losgelaufen sind, hat mich Frank mit einem Datum konfrontiert, in einer Frage, wo ich gemerkt habe, dass ich da sehr automatisiert drauf reagiere im ersten Moment, weil wir aber erst losgelaufen sind, konnte ich ja nicht rumdrehen und sagen, ne, so. Also die erste Frage, Frank wusste genau, wann ich Geburtstag habe und hat ausgerechnet, wie viele Tage meines Lebens ich schon gelebt habe. Und fragt mich dann, sagt, gib mir die Zahl an, die ich ziemlich hoch fand. Und fragt mich dann, wie zufrieden ich mit den Entscheidungen an diesen einzelnen Tagen, die ich bisher gelebt habe, bin. Und automatisiert ist bei mir der Gedanke sofort aufgesprungen, was ist das für eine doofe Frage? Man kann doch nicht so generisch Tausende von Tagen beurteilen nach der Qualität ihrer Entscheidungen. Weil wir da aber schon am Laufen waren, dachte ich, das macht jetzt keinen Sinn, sondern ich nehme die Frage mal ernst. Und dann fängt der Reflexionsprozess sehr stark an, welche Art von Entscheidungen habe ich denn getroffen? Welche haben mir gut getan? Welche haben mir nicht gut getan? Gibt es denn Entscheidungsthemen und die Art der Entscheidung, die sich als roter Faden über mein bisheriges Leben durchziehen? Und was habe ich denn zu diesen Lebensthemen schon im Sinne von Lernen und Entwicklung durchlaufen und welche Teile sind immer noch da? Und das war so vom Gefühl her eine Mischung aus Frustration, es ist immer noch ein Thema, also es macht mich offensichtlich aus und gleichzeitig auch innere Befriedigung zu sagen, naja, frei nach dem Motto, I'm still confused, but on a higher level. Ne? Also auch diese Entwicklungsschritte zu würdigen und vorm geistigen Auge zu sehen und zu benennen. Das war so in der ersten Phase für mich das Wichtige. Und das ist deswegen so schnell gegangen für mich, weil ich keine Resonanz in der Mimik von Frank bekommen habe, weil man läuft ja nebeneinander. Das heißt, eigentlich redete man ja mit sich selbst. Und man kann sich auch nur selbst Antworten geben. Das heißt, wenn man, wenn ich vielleicht im Zwiegespräch mit jemandem bin oder schriftlich reflektiere oder zwischendrin mich mal hinsetze und Tagebuch schreibe, dann höre ich vielleicht auf, wenn ich an alte Bekannte vorbeikomme. Ne? Weil ich denke, oh, da habe ich keinen Bock, mich mit zu beschäftigen, habe ich schon tausendmal. Aber wenn man jetzt so weiterläuft, kann man da nicht abbrechen, sondern man versucht halt auf einer anderen Aggregationsstufe die Essenz dessen, was die eigenen Lebensthemen ausmachen und den eigenen Umgang damit, hoffentlich in immer reiferer Form, den Prozess denkt man und spricht man zu Ende. Und das ist in der ersten Phase für mich so was ganz klar anderes gewesen als in einem klassischen gegenübersitzenden Dialog mit einem Coach oder mit jemandem, mit dem man darüber redet. Und daraus dann zu sagen, was lasse ich los und was will ich loswerden, da ist natürlich zum einen etwas, was einem die ganze Zeit schon begleitet hat, aber jetzt hat es natürlich eine andere Qualität und auch eine andere Prägnanz. Jetzt kann ich viel besser benennen, was ich loslassen möchte und was ich loswerden will. Und dadurch, dass wir dann, wir hatten auch Glück mit dem Wetter, also da war dann dunkelblauer Himmel, also wirklich Sonnenschein, als wir unten an der Donau angekommen sind. Und diese Dinge, die ich dann so aggregiert im Kopf hatte und ausgesprochen hatte, dann niederzuschreiben und symbolisch quasi auf den Fluss zu setzen und es dann davon schwimmen zu sehen. Das verstärkt natürlich nochmal den Effekt. Und jetzt beginnt es loszuwerden. Ne? Das ist schon der erste Schritt des inneren Gefühls. Und wir hatten auch Probleme, oder ich hatte Probleme, mein Schiffchen so aufzusetzen, dass es gleich in die Mitte des Flusses ging. Und das war für mich auch eine schöne Metapher. Naja, vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach, die Sachen loszuwerden. Es kann sein, dass ich manchmal noch dran hängen bleibe. Und das fand ich sehr realistisch. Irgendwann ging es ja dann weg und dann war es ja auch gut. Aber das hat nochmal so vorweggenommen, dass es immer wieder mal sein könnte, dass ich dann doch an was festhalte. Und das war das sehr passend.
Das finde ich faszinierend, diese metaphorische Verstärkung, aber auch, wie du gerade den Beginn geschildert hast, also dass diese Wanderung ein Unterfangen ist, auf das man sich einlässt, und wenn das dann einmal begonnen hat, dann ist man auch drin und dann weist man eine Frage, die man unter anderen Umständen vielleicht so schnell weggetan hätte, die weist man nicht zurück, sondern lässt sich drauf ein, wie die Frage nach der Zahl der Tage und den Entscheidungen, die man in denen getroffen hat. Das finde ich ganz faszinierend. Das bedeutet, dass diese Umgebung, also dass diese Wanderung dem Coaching einen ganz, ganz neuen Raum gibt, und zwar einen Raum, in dem es, so habe ich dich jetzt verstanden, möglicherweise ein bisschen leichter fällt, sich auf die Fragen, auf die Themen einzulassen.
Leichter fallen, ja. Ich glaube aber, dass es nicht nur, dass es leicht, also ich glaube, dass die Art und Weise zu denken, wenn man in Bewegung ist und wenn die Augen unterschiedliche Distanzen wahrnehmen, plus das Grün, das Braun, das Organische um einen rum, dass die, die Neuronen in anderen Mustern feuern, beziehungsweise andere Muster aktiviert werden, als wenn wir in einem Fest. Also ich glaube, das hat auch einen neurophysiologischen Effekt, nicht nur einen rein Bewegung oder, sage ich mal, durch das Setting, dass man nicht raus kann, sondern ich glaube, das ist eine Wechselwirkung zwischen den Reizen, die wir außen aufnehmen, was das für unsere Art zu denken angeht und die Perspektiven, die wir beim Denken einnehmen.
Wie ging es denn weiter? Vielleicht gib uns noch mal so einen Eindruck, was waren denn so deine Highlights in diesen 2 Tagen? Du hast schon erzählt von den kleinen, ja, Schiffchen quasi, die ihr auf dem Wasser ausgesetzt habt, metaphorisch für das Loslassen von Dingen. Was waren weitere so Höhepunkte oder so Momente, die diese Wanderung für dich geprägt haben?
Also was für mich die Wanderung geprägt hat, war, mein Fokus war ja sehr stark, was das Zukunftsbild angeht und wie ich da hinkomme. Und ich war sehr stark fokussiert eigentlich auf das Thema beruflichen Kontext, der bei mir einen sehr großen Raum einnimmt in meinem Leben, aber immer wieder gezwungen zu werden, über alle Lebenskontexte nachzudenken und die Stärken bzw. die Leidenschaften, Interessen, Zielvorstellungen zu integrieren und nicht separiert in einzelnen, wie soll ich sagen, Kontexten einzelne Überlegungen anzustellen, sondern den Transfer zwischen den Welten quasi zu konkretisieren und auch die Stärken zu nutzen oder auch kompensatorisch zu überlegen, wenn das eine an der Stelle nicht so funktioniert, gibt es dann im anderen Lebensbereich etwas, was das auffangen kann, um es realistisch, nachhaltig, aber auch ganzheitlich und integriert, stimmig in meinem Leben zu realisieren. Das war in der zweiten Phase, glaube ich, das Wichtigste. Genau. Ja. Also es ist ein, ist in meinem Fall, was den Übergang angeht und die Frage, wo will ich hin, sollte man sich bei so einem Wandercoaching darauf einstellen, dass es kein Thema gibt, was die verschiedenen Lebenswelten angeht, was ausgeklammert wird. Also man muss dann schon bereit sein, in alle Bereiche reinzugucken, reingucken zu wollen und den Coach reingucken zu lassen. Also das, glaube ich, schon ein Thema.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielen Dank. Lieber Frank, mich würde interessieren, wie du das Wandercoaching erlebt hast. Also was waren für dich Höhepunkte, möglicherweise auch überraschende Momente? Und was würdest du denn sagen, für wen bietet sich ein solches Wandercoaching an? Oder für welche Art von Fragestellungen, von Themen?
Also die Höhepunkte waren tatsächlich, dass, also man hat ja manchmal das Glück des Fleißigen oder wie man das auch nennen möchte, also dass die Wetter, also wir sind ja wirklich bei einem nicht besonders hilfreichen Wetter unterwegs gewesen, wo wir auch, aber das hat es alles auch mit orchestriert, finde ich. Also es hat alle, am Ende hat es alles gepasst, aber bei wichtigen Situationen, wie zum Beispiel eben diesem Loslassen und auch später, wo wir den Zielfokus hatten, ist jedes Mal die Sonne rausgekommen und hat uns da belohnt, oder insbesondere Ute. Und das war für mich das Highlight, dass dann eben das so gut zusammenpasst, wie man sich vielleicht das dann vorstellt. Und eben was für mich besonders hilfreich und auch ja, wirkungsvoll war wirklich die Natur und gewisse Themen. Also, dass man mal sagt, okay, hier ist eine Brücke über dem Fluss, da hält man sich mal kurz, hält man mal inne und reflektiert nochmal was. Und dieses Einbeziehen der Umgebung in gewisse Fragestellungen, das fand ich schon, also das ist extrem hilfreich für mich als Coach, weil das einfach gewisse Prozesse erleichtert, wo man sonst viel, viel anstrengender, also anstrengender unterwegs sein müsste, obwohl es natürlich auch wirklich, also es ist schon auch energiezehrend, weil das muss man sich ja auch vorstellen, dass man 20 Kilometer nicht nur den Weg und die Umgebung beobachtet, zuhört, hinhört, daraus dann wieder Fragen und so, das ist also glaube ich, sehr intensiv ist, das zu tun. Aber gleichzeitig, wie sich dann doch auf Basis der Struktur wieder eben an der richtigen Stelle auch das richtige Ergebnis abbildet, das ist schon faszinierend, ja, finde ich. Ja. Und ja, also, aber, also wenn die letzte Frage wäre, für wen sich das anbietet, man darf schon bereit sein, auch eben das durchzuhalten. Und das möchte ich an der Stelle, also Ute hat dann auch noch das Handicap gehabt, dass ihre eigentlichen Wanderschuhe versagt haben und sie dann mit nicht 100% optimalen Wanderschuhen, also da meinen höchsten Respekt an der Stelle auch nochmal. Am zweiten Tag war es auch regnerisch und wir mussten auch einen steilen Abhang runter. Das war nicht gerade einfach. Deshalb, also man muss sich schon auch auf die Natur und ein bisschen durchhalten, einlassen, sonst wird es schwierig. Also ne, jemand, der nur 2 Kilometer spazieren geht, für denjenigen ist es sicherlich dann zu herausfordernd, dann das Inhaltliche aufrechtzuerhalten, durch dass das Körperliche auch einen Stellenwert einnimmt. Ne?
Super, vielen Dank. Also ich nehme mit, eine gewisse Fitness oder Agilität braucht es, und zwar nicht nur im Körperlichen, ne, damit man imstande ist, diese Wanderungen, diese Strecken zu überwinden, sondern auch ja mental, also die Bereitschaft, sich auf wirklich große Themen einzulassen, wirklich auch viel Zeit mit diesen Themen zu verbringen, sich intensiv auseinanderzusetzen mit Fragen, die möglicherweise an anderer Stelle, möglicherweise im Alltag zu kurz kommen. Liebe Ute, Frank hat gerade schon ganz kurz das Thema Wanderschuhe angesprochen. Damit ist mir eine Frage vorweggenommen. Trotzdem möchte ich dich nochmal fragen, was darf für dich im Wanderrucksack nicht fehlen? Was brauchst du, was muss dabei sein bei so einer Wanderung?
Bei einer Coaching-Wanderung oder bei einer okay.
Gerne bei einer
Allgemeinen. Also was ich noch ergänzen würde, wäre, ich bin jemand, und ich glaube, es wäre auch ein Hack, dass wir beim Schreiben nochmal anders Dinge verinnerlichen und konkretisieren, als wir das nur beim Reden tun. Ähnlich wie wir Dinge, die wir nur hören, weniger erinnern als Dinge, die wir uns selbst lesend erarbeiten. Und ich bin jemand, der gerne Dinge schriftlich festhält. Und es gab an jedem Ende des Tages immer eine Zeit, wo man sich hinsetzt und für sich nochmal alleine das festhält, was über das Verbalisierte eine Dokumentation sein soll für nach der Zeit des Coachings. Mhm. Das heißt, ich habe an den beiden Tagen abends mich hingesetzt und ich mal gerne Mindmaps, intensivste Mindmaps, und das da nochmal festgehalten. Mhm. Der Bogen zu, was muss in so einem Rucksack drin sein? Es muss auf jeden Fall für diejenigen, die das ähnlich praktizieren wie ich, was zu schreiben dabei sein, was auch einigermaßen wasserfest ist. Also jetzt nicht, irgendeinen schönsten Pinsel oder so, sondern das sollte schon was ganz Pragmatisches sein. Und man sollte auf jeden Fall was mitnehmen, dass man es dann in eine Form übertragen kann, die man auch gerne im Nachgang nochmal anschaut. Weil man arbeitet mit dem Material, also ich habe mit dem Material nachher weitergearbeitet. Ich habe mir sogar so ein Buch angelegt, wo ich die Fotos, die ich zwischendrin gemacht habe, an den Phasen mit den jeweiligen Themen verbunden habe. Und dann auch, und da ist Frank sehr gnadenlos, wird nicht nur diskutiert und reflektiert, sondern es wird immer am Ende gefragt, und was tust du jetzt konkret? Also was nimmst du dir vor? Wie realistisch ist es? Was ist der erste Schritt? Also es geht nicht nur um die Reflexion, sondern es geht schon um die Überlegung, wie steuerst du dein Handeln, wenn das Coaching zu Ende ist, im Extremfall ab morgen, also ab dem Tag danach. Und deswegen ist diese Dokumentation, glaube ich, wichtig. Sonst kommt es so ein bisschen aus dem Blick. Und was auch wichtig ist, was über das Wandern hinausgeht, dass es ja danach so Reviews oder Retros oder wie auch immer, Einzelcoachings nochmal in unserem Fall virtuell gibt. Und weil ich das ja wusste, war diese Selbstverpflichtung für mich, da auch dran zu bleiben, die Experimente oder die Schritte zu gehen und dann aber auch vielleicht umzudrehen, andere Maßnahmen zu ergreifen, war die Verbindlichkeit und die Selbstverpflichtung einfach höher. Also das gehört für mich, auch wenn es nicht beim Wandern passiert, gehört es für mich dazu, weil dieser Transfer, dass das auch wirklich, wie soll ich sagen, Spuren in deinem Leben und was du tust hinterlässt, ist, glaube ich, dieses Nachbereiten und dieses immer wieder draufschauen und Fortsetzungen schreiben dessen, was man tut, mit welchen Erfolgen oder vielleicht auch Misserfolgen, ist auch noch ein wichtiger Teil. Also Schreibzeug, etwas, wo man Freude hat, es zu dokumentieren, sei es, dass das Buch schön ist, die Stifte, wie auch immer, für Leute, die gerne schreiben oder malen. Ich würde auch empfehlen, Handy hat man ja meistens dabei, irgendwas zum Fotografieren, damit man auch diese visuellen Eindrücke, also mir hat das geholfen, weil es dann auch nochmal die Situation zurückbringt mit anderen Sinnen als nur dem Inhalt, was man besprochen hat. Man braucht eine ganze Menge Flüssigkeit. Also das ist für unser Körperhaushalt, glaube ich, ganz wichtig, dass man genug zu trinken einpackt. Mit dem Essen habe ich es nicht so, aber für diejenigen, die wissen, dass sie schlecht gelaunt werden, wenn sie hungrig sind, ist halt Essen wichtig. Genau.
Vielen Dank. Damit wären wir bestens gerüstet für eine solche Coaching-Wanderung. Ein, wie ich finde, ganz faszinierendes Format und ein vielversprechendes Format, um eben, wir haben es an deinem Beispiel, Ute, gerade erfahren, Entscheidungen von Tragweite ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen zu reflektieren und dann tatsächlich auch ins Tun zu kommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt in eure, in deine, liebe Ute, Coaching-Wanderung. Und zum Abschluss, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das schon, darfst du noch eine Cooldown-Frage beantworten und das ist die Frage nach Kudos. Du darfst also jemanden oder etwas, bildhaft gesprochen, dich verbeugen, indem du uns jemanden oder etwas empfiehlst. Das darf ein Buch sein, das darf ein Film sein, das darf ein Seminar, eine Vorlesung, ein Spiel, ein Song sein. Die Wahl ist dir ganz freigestellt. Wichtig ist nur, dass du sagst, hey, hier finde ich Einsichten, hier gewinne ich Inspiration.
Ich habe das Frank schon erzählt, weil mich das gerade sehr beschäftigt. Und zwar geht es um einen weiteren Mythos. Nämlich es geht um den Mythos, wie wir glauben, dass unser Gehirn aufgebaut ist, beziehungsweise Emotionen entstehen. Und ich habe mich mit den beiden Büchern von Lisa Feldman-Barrett intensiver beschäftigt und die sind von 2018 beziehungsweise 2020. Das eine Buch heißt Wie Emotionen entstehen und das andere Buch heißt 7,5 Lektionen über das Gehirn und die würde ich auf jeden Fall empfehlen und warum verbeuge ich mich von Lisa Feldman-Barrett, weil sie ist eine Neurowissenschaftlerin, die sich mit der Emotionsentstehung sehr stark beschäftigt. Und sie, diese übliche Art, wie wir glauben, dass Emotionen zum Beispiel über Kulturen hinweg erkennbar sind an der Mimik, da hat sie sehr viel Forschung betrieben, um dieses Paradigma und das, was, glaube ich, viele Menschen glauben, zu widerlegen. Das heißt, sie arbeitet mit ihrer Forschung gegen ein in der Wissenschaft noch verbreitet das Paradigma, was das Thema Emotionsentstehung und Regulation angeht. Und da gehört, glaube ich, in der wissenschaftlichen Community eine ganze Menge Rückgrat und Frustrationstoleranz und Demut bei gleichzeitig hohem Selbstbewusstsein dazu. Deswegen würde ich das an der Stelle platzieren. Es hat auch viel damit zu tun, wieder zurück auf das Erste, mit den eigenen Gedanken beobachten und die zu regulieren, weil das Selbststeuerungspotenzial ist deutlich höher nach den Erkenntnissen, wie Emotionen entstehen, nach Lisa Feldman-Barrett, als wir das bisher glauben. Damit ist aber auch gleichzeitig die Verpflichtung, die eigenen Emotionen nicht als was Triebhaftes anzusehen, sondern selbst in die Verantwortung dafür zu gehen, höher. Und ich glaube, das macht es auch noch schwieriger für Lisa Feldman-Barrett, das, wie soll ich sagen, zu verbreiten und als akzeptiert zu erleben in der Community.
Vielen Dank. Sehr, sehr spannende Tipps, Lisa Feldman-Barrett. Ich werde Sie bzw. Ihre Bücher in den Shownotes verlinken. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, liebe Ute, bei dir, dass du uns Einblick gewährt hast in deine Coaching-Wanderung. Und lieber Frank, bei dir, dass du uns ein bisschen erzählt hast, wie du diese Wanderung konzipiert hast, welche Struktur du ihr gegeben hast und dass ihr beide uns ein bisschen habt Anteil nehmen lassen, ein bisschen mitgenommen habt auf einer ganz, ganz kurzen Etappe in der Nachbereitung dieser Wanderung. Herzlichen Dank.
Das war Everyday Counts, der LEADER Podcast. LEADER ist Ihre App für selbstgesteuerte Qualifizierung im Alltag. Mehr Informationen finden Sie unter www.leader, das schreibt sich leada.de.